Liebe Geschwister, ich möchte zunächst einmal eine etwas längere Anfahrtsrampe bauen, aber die Dinge, die wir da erarbeiten, werden wir noch brauchen. Ich darf etwas provokativ beginnen. Es wird ja Luther zugeschrieben, dass er gesagt haben soll, und wenn morgen die Welt unterginge, dann würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Man weiß es noch nicht einmal genau, ob er es wirklich gesagt hat. Und dazu las ich kürzlich Luthers berühmtes Bekenntnis, sogar wenn er wisse, dass Gott morgen die Welt untergehen lasse, werde er doch heute noch einen Baum pflanzen, hat schon Gottfried Benn zu dem Gedicht angeregt, was meinte Luther mit dem Apfelbaum? Und nun gibt es einen neueren Dichter namens Kunert, der ein sehr, sehr schweres Leben hatte. Er wurde auch von den Nazis verfolgt und gepeinigt. Ein nicht glaubender Mann, der darüber folgendes Gedicht geschrieben hat. Von Sintflut hat man gelesen, derlei wiederholt sich kaum. Gewesen ist eben gewesen, Luther pflanzt einen Baum. Und rinnen die deutschen Flüsse dahin als giftiger Schaum, weißt du, was man tun müsse? Luther pflanzt einen Baum. Und empfiehlt noch, Kinder zu machen, gebricht's der Welt auch an Raum für all die Armen und Schwachen, er pflanzt mit Fleiß seinen Baum. Und wäre wie Auschwitz die Erde, er fände den friedlichen Saum jenseits von Leid und Beschwerde für sich und für seinen Baum. Ein bissiges Gedicht. Ein Gedicht ohne jede Hoffnung. Aber wir wollen einmal so provokativ beginnen. In Jeremias 32 wird uns eine Situation geschildert, kurz vor der babylonischen Gefangenschaft mit all ihren Schrecken, die ja der Prophet Jeremias zuvor weissagen musste. Und er ist fast zugrunde gegangen unter der Tatsache, dass er als der große Volksverderber galt, als der, der immer nur Vernichtung predigte und der den Feinden in die Hände arbeitete. Ein Kollaborateur, so hat man ihn bezeichnet. Und er ist wirklich der Leidensprophet unter allen Propheten. Manchmal, da war es ihm so leid, dass er sagte, am liebsten würde ich kein Wort Gottes mehr verkündigen. Aber es ist in meinem Herzen wie Feuer. Ich kann nicht anders. Und angesichts der drohenden Katastrophe wird ihm nun ein Hoffnungszeichen gegeben. Ähnlich dem, was einmal von Luther gesagt worden sein soll, angesichts des Gerichtes noch ein solches Zeichen der Hoffnung zu gründen. Ich möchte lesen aus Jeremias 32 von Vers 6 an. Und Jeremia sprach, das Wort Jehovas ist zu mir folgendermaßen geschehen. Siehe, Hanamel, der Sohn Schalums, deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld, das zu Anatot ist, denn du hast das Lösungsrecht, um es zu kaufen. Wir befinden uns übrigens hier im 17. Hall- und Jubeljahr, wo ja die ursprünglichen Verhältnisse des Besitzes wiederhergestellt wurden. Und deshalb spielt das Lösungsrecht eine so große Rolle. Aber nun bedenke einmal, was das ist, ein Grundstück zu kaufen, angesichts der drohenden Katastrophe über die verbliebenen Stämme, angesichts der babylonischen Gefangenschaft. Es ist ein Unding, es ist ein Unfug, würde man menschlicherweise sagen. Es ist so etwas wie Luther und sein Baum. Aber der Herr sagt, kaufe dir dieses Feld. Es ist ein Hoffnungszeichen, das aufgerichtet wird, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Gefangenschaft nach 70 Jahren zu Ende gehen werde und dass Gott dann sein Volk wieder heimführen werde ins Land der Väter. Und Hanamel, der Sohn meines Oheims, kam zu mir nach dem Worte Jehovas in den Gefängnishof und sprach zu mir: Kaufe doch mein Feld, das zu Anatot im Lande Benjamin ist, denn du hast das Eigentumsrecht, du hast die Lösung, kaufe es dir. Und ich erkannte, dass es das Wort Jehovas war, und ich kaufte von Hanamel, dem Sohne meines Oheims, das Feld, das zu Anatot ist, und wog ihm das Geld dar, 17 Schekel Silber. Das war eine gute Zeit, wo die Grundstücke noch billig waren. 17 Schekel Silber, vielleicht auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier im 17. Hall- und Jubeljahr Israels sind. Auch die Namen, die in diesem Abschnitt vorkommen, sind allesamt Hoffnungsnamen. Shalom heißt zu Deutsch Friede, Heil, Erstattung. Anatot, wo dieses Grundstück liegt, Antwort oder erhörtes Gebet. Hanamel heißt zu Deutsch El, Gott ist gnädig. Baruch, der dann noch vorkommt, der Schreiber des Jeremias, ist der Gesegnete, der Sohn Nerias, Licht oder Freudenquelle Jas. Und Machseja heißt zu Deutsch Zuflucht ist Ja. Alle zusammen im Zahlwert 2480, 8 mal 31 mal 10, 31 die Zahl Els, die Zahl Gottes, 8 die Zahl des Neubeginns und der neuen Schöpfung, der Wiedergeburt, und 10 die Zahl der Fülle. Vollkommene Neuschöpfung durch Gott wird auch in den Zahlen angedeutet und angeboten. Vers 10. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen, und ich wog das Geld auf der Waage dar. Und ich nahm den Kaufbrief, den Versiegelten, die Festsetzung und die näheren Bestimmungen. Das wäre das, was bei uns und unseren Verträgen das Kleingedruckte ist, das wir ja besonders sorgfältig lesen sollten, gleichsam mit der Lupe, weil dort die Fallstricke verborgen sind. Das, was unten am Rande steht, und das schreibt nun Jeremias in einen gesonderten Brief, der versiegelt wird. Näheren Bestimmungen. Und auch einen offenen Brief, der nicht versiegelt wird. Und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohne Nerias, dem Gesegneten, dem Sohn des Lichtes, oder der Freudenquelle Gottes, des Sohnes Maraseias, vor den Augen Hanamels, meines Vetters, und vor den Augen der Zeugen, welche den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Juden, die im Gefängnishofe saßen. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach: So spricht Jehova, der Heerscharen, der Gott Israels, nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein tönernes Gefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Denn 70 Jahre geht nun Juda mit Benjamin und den übrigen aus den Stämmen in die Gefangenschaft. Denn so spricht Jehova der Heerscharen, der Gott Israels: Es werden noch einmal Häuser und Felder und Weinberge in diesem Lande gekauft werden. Ja, das erinnert uns an jene Höhlen von Qumran in der judäischen Wüste, in denen ein arabischer Ziegenhirte jene großen Gefäße, Tonkrüge gefunden hat, aus der Zeit vor Christus, in denen alte Pergamente waren, zum Beispiel die älteste Jesajas-Handschrift, die wir überhaupt besitzen. Und Die Araber haben ja dann diese wertvollen Handschriften in viele, viele Teile zerlegt, um möglichst viel Geld herauszuschlagen. Und es war eine wahre Sisyphusarbeit und Detektivarbeit der europäischen und israelischen Gelehrten, all diese Bruchstücke wieder zusammenzukaufen. Und man kann heute im Schrein des Buches eine Kopie der Prophetenrolle des Jesajas sehen, die ganz nah heranführt an die Zeit der Verfassung. Es wurden auch viele andere Schriften gefunden, die dort in diesen tönernen Gefäßen über solch lange Zeit fast vollständig erhalten geblieben sind, was natürlich auch der trockenen Wüstenluft zuzuschreiben ist. Die Schwester Buch hat mir einmal von einer Israelreise so ein kleines Tonkrüglein mitgebracht, als freundliches Zeichen und Geschenk, eine Nachbildung der Qumran-Krüge und innen drin eine winzige Rolle mit hebräischen Buchstaben, die Handschriften nachbilden sollen. Und ich habe sie in mein Bücherregal gestellt, als Erinnerung auch an diese Schwester. Es wird also ein Tongefäß genommen. Und in dieses Tongefäß kommen beide Briefe hinein, die ja ein Hoffnungszeichen sein sollen. Vers 16. Und nachdem ich Baruch dem Sohne Nerias den Kaufbrief gegeben hatte, betete ich zu Jehova und sprach: Ach Herr Jehova, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich, der du Güte übst an Tausenden und die Ungerechtigkeit der Väter vergilst in den Busen ihrer Kinder nach ihnen. Du großer, mächtiger Gott, dessen Name Jehova der Heerscharen ist, groß an Rat und mächtig an Tat, du, dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind. Und dann beklagt er das drohende Gericht in Vers 24 und 25, beklagt den Hunger und die Pest und die Feinde, die alles verwüsten und töten, und sagt dann in Vers 25, und doch hast du zu mir gesprochen, Herr Jehova, kaufe dir das Feld für Geld und nimm Zeugen, und die Stadt ist ja doch in die Hand der Chaldäer gegeben. Und das Wort Jehovas geschah zu Jeremias: Also, siehe, ich bin Jehova, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Das heißt, sollte es mir unmöglich sein, aus den Gerichten wieder heimzuführen, wieder zu erstatten, die Gerichte zu einem Ziel zu führen, das ein Ziel der Liebe ist und des Wohlgefallens meines Herzens. Denn diesen Sinn und diesen Zweck haben die Gerichte. Ich möchte zu diesem Tonkrug mit den Hoffnungszeichen der beiden Briefe noch ein neutestamentliches Wort lesen. Und wir sollten daran denken, dass zwei Briefe in diesem Tonkrug waren, ein versiegelter, der nicht allen zugänglich war, mit den geheimen Bestimmungen, und ein offener mit dem Klartext, der allen zugänglich ist. Wir dürfen darin zwei Willensvorgänge Gottes schauen. Der offene Brief, der allen zugänglich ist, der von allen gelesen werden kann, der auch von den Mächten, Fürstentümern und Gewaltigen geschaut wird, das ist der Ratschlusswille Gottes, der sich vollzieht in der Schöpfung, der sich vollzieht in der Weltgeschichte, der sich vollzieht in den Gerichten Gottes, in den Erweisungen seiner Gerechtigkeit, seiner Allmacht und Majestät. Dort sind ja auch die Engel beteiligt. Aber der geheime Wille Gottes, gleichsam geschrieben in einem versiegelten Briefe, oder wie Paulus es sagt in 1. Korinther 2, der Wille Gottes, seines Wohlgefallens, verschlossen in einem Geheimnis, ist nicht allen Mächten, Fürstentümern und Gewalten offenbar. Sie haben von dem Geheimnis der Erlösung und des Kreuzes nichts gewusst. Denn wenn sie es gewusst hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nimmermehr gekreuzigt. Und es ist auch den Menschen Nur dann offenbar, wenn sie den Heiligen Geist, den Geist des lebendigen Gottes in ihrem Leben haben und wenn dieser Geist sie einführt in die Tiefen Gottes. Dieser versiegelte Brief bildet uns den Vorsatzwillen Gottes an, bildet uns das Wohlgefallen seines Herzens ab, das sich in Christus Jesus erfüllt. Den Heilsratschluss Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, sonderlich seine Liebesziele. Und dazu nun das Wort aus 2. Korinther 4, von Vers 3 an. Wenn aber auch die von uns verkündigte frohe Botschaft verdeckt ist oder versiegelt ist, das hat man dem Paulus nachgeredet. Man hat gesagt, das kann kein Mensch verstehen, was er da verkündigt von den Geheimnissen Gottes, von den Tiefen Gottes, von dem Ratschluss und dem Vorsatz und dem Wohlgefallen seines Willens. Wenn aber auch unser Evangelium verdeckt, verhüllt oder versiegelt ist, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieses Äons das Denken der Ungläubigen verblendet hat. Und der Gott dieser Weltzeit, der Gott dieses Äons, das ist nun eben nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern das ist nach diesem Wort der Satan. Und von daher sollten wir uns wohl hüten, das, was die Ökumene tut, nachzuvollziehen, dass sie Allah gleichberechtigt neben den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus stellt. Allah ist eine dämonische, finstere Gottheit auf der Seite Satans und deshalb auch der erbitterte Kampf gegen Israel. Hier auf der Erde kämpfen die Marionetten jener Geister, die in der unsichtbaren Welt die Drahtzieher sind. Es besagt noch gar nichts, wenn ein Mensch sagt, er glaube auch an ein höheres Wesen. Als Pastor Wilhelm Busch, der ja schon längst heimgegangen ist, einmal von einem Ruhrkumpel darauf hingewiesen wurde, ja, Herr Pfarrer, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Da hat er gesagt, sei doch still, ein höheres Wesen ist ja auch schon die Katze auf dem Dach. Das besagt gar nichts. Bis dorthin, dass wir den Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen, ist ein weiter Weg, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. Und deshalb sollten wir auch in unseren Gebeten Gott anreden mit den Namen der Heiligen Schrift, nicht einfach nur sagen, lieber Gott, sondern du Vater unseres Herrn Jesus Christus, du Gott der Hoffnung und des Ausharrens, du Vater der Lichter und Vater aller Vaterschaften. Wir dürfen da getrost biblisch werden und von den Gebeten der Bibel lernen. Also, die frohe Botschaft verdeckt bei denen, die verloren gehen, weil der Gott dieser Weltzeit ihr Denken verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz der frohen Botschaft der Herrlichkeit des Christus, welcher das Ebenbild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern den Messias Jesus als Herrn, den Messias Jesus als Allherrn, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn derselbe Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, nämlich bei der Schöpfung, er ist es auch, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Was für ein schönes Wort. Luther hat so übersetzt, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Wir aber haben diesen Schatz, diesen Reichtum, diesen ganzen Vollumfang der Gedanken Gottes in seinem Wort, diesen Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in irdenen, tönernen Gefäßen, damit die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns, oder damit es sich erweise, dass die überschwängliche Kraft von Gott stamme und nicht aus uns, Deshalb sind die Gefäße, die diese Botschaft tragen, anfechtbar, zerbrechlich, tönern, irden, unansehnlich. Und da haben wir wieder die Tonkrüge des Jeremias. Und in ihnen die Briefe der Hoffnung, den offenen, der den Ratschluss Gottes verkörpert, den versiegelten, der den geheimen Liebesvorsatz seines Willens verkörpert. Und das sollten wir nun auch gelegentlich einmal herausgeben. Deshalb sagt ja einmal der Apostel Petrus, gebet Grund und Zeugnis von der Hoffnung, die in euch ist. Das sollen und müssen Menschen wissen, dass wir solche sind, die Christus gehören. Das sollen und müssen Menschen wissen, dass wir auf die Wiederkunft Jesu warten, dass wir etwas wissen von dem prophetischen Wort, sodass sie in den Katastrophen, die vielleicht bald vermehrt über diese Erde hereinbrechen werden, dann zu denen kommen, von denen sie es gehört haben, dass sie im prophetischen Wort Gottes zu Hause sind und sie dann befragen nach dem Sinn und nach dem Zweck solchen Geschehens. Gebet Grund von der Hoffnung, die in euch ist, die in den tönernen Gefäßen sind. Denn wenn auch unser Leib von Tag zu Tag mehr verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes tagtäglich von Gott her erneuert, auch diese Hoffnung, die Gott deponiert hat, so wie er die Jesajas Handschrift in den tönernen Krügen in den Höhlen des Toten Meeres über die Zeiten gerettet hat. Das wird uns nun zum Bild. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass die beiden Briefe des Jeremias später dann in einer anderen Form bei Verträgen verwendet wurden. Das heißt, man hat eine Buchrolle geschrieben und innen in diese Buchrolle hinein die Texte, die nicht jedem zugänglich sein sollten, also das Kleingedruckte, die näheren Bestimmungen, die geheimen Anweisungen. Und dann hat man die Buchrolle versiegelt und außen auf die Buchrolle hat man dann die Texte geschrieben, die jeder wissen musste. Sie haben vielleicht schon einmal eine Torarolle gesehen, wie sie auch in den Gottesdiensten Israels herumgetragen wird. Solche Torarolle hat ja einen Mantel, sie ist umhüllt und außen auf der Torarolle und auf ihrem Mantel, da stehen dann auch Worte Gottes, etwa die 10 Gebote in Abkürzung oder der hochheilige Name. Es gibt auch Briefmarken Israels, wo solche Torarollen zu sehen sind. Das wollen wir vor Augen haben, denn von einer solchen Buchrolle werden wir dann noch sprechen. Nun, das Zweite, da schlagen wir auf Hebräer 10. Wo uns auch von einer Buchrolle geredet wird. Denn da das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Wirklichkeiten, nicht der Dinge Ebenbild selbst ist, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern, welche sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Gewissen mehr von den Sünden gehabt hätten. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Eine Erinnerung an die Sünden. Das ist die Bedeckung durch das Blut unter die Nachsicht Gottes bis zu den Zeiten, da durch das wahre Lamm Gottes die Sünden ein und für allemal abgeschafft würden, so wie es in Hebräer 9 bezeugt wird, dass er gekommen sei zur Abschaffung der Sünden. Und deshalb sollten wir auch nicht davon sprechen, dass wir unter der Bedeckung des Blutes stehen. Bedeckung ist eine vorläufige Sache. Bedeckung ist eine Sache, die Gott gegenüber die Sünde über unter einen Schleier legt, bis dass die Sünde dann endgültig abgeschafft wird durch das Lamm Gottes. Nein, das Blut Jesu ist für uns nicht nur eine Bedeckung. Es ist der Loskaufpreis aus der Macht der Finsternis und von aller Sünde unseres Lebens. Und das ist ein und für alle Mal geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und wir durften es uns aneignen in der Hinwendung zu dem lebendigen Gott, die wir Bekehrung und Wiedergeburt nennen. Und seitdem ist uns dieses zugerechnet. Wir haben es nicht nötig, uns immer wieder neu im Blut zu waschen und vom Blute bedecken zu lassen. Das wäre ja eine Schmähung des Opfers Jesu. Ein und für alle Mal hat Jesus die Sünde abgeschafft. Es ist eine Realität. Nein, was wir nötig haben, das ist die tägliche Reinigung im Wasserbad des Wortes. Das gewiss. Aber losgekauft worden sind wir ein und für alle Mal, damit wir seinem Gott und Vater zu Königen und Priestern würden. Ja, Erinnerung an Sünden. Im alten Bunde, da musste man für die Sünde wirklich noch etwas bezahlen. Und ich glaube, wenn das heute noch so wäre, dann würden wir vielleicht weniger sündigen, denn das ist eine teure Angelegenheit, wenn man dann jedes Mal einen Stier oder einen Widder oder ein anderes Tier, das Schönste der Herde, absondern muss und hinaufziehen muss nach Jerusalem, wo man dann die Hände auf den Schädel des Tieres stemmt und die Sünde herabbekennt und das Tier dann an der eigenen Stelle von dem Priester geschächtet wird mit dem Kehlschnitt und sein Blut vergießt. Das ist eine teure Sache, da wären wir viel zu geizig, um ihn immer wieder neu zu sündigen. Aber wir leben ja heute in der Zeit der Gnade. Da meinen wir, da wäre es etwas billiger, davon zu kommen. Wir sollten das Opfer des Blutes Jesu, das Opfer des Lammes Gottes ganz, ganz ernst nehmen in unserem Leben, auch im Hinblick auf die Sünde. Und nun weiter in Vers 5. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er. Und das interessiert uns nun. Was hat Jesus dort oben in der Welt Gottes, in der Welt des Vaters, als er gleichsam dort in der Herrlichkeit erlosch, als er die Allgegenwart, die Allwissenheit, die Allmacht, die Unversuchbarkeit vom Bösen, als er die göttlichen Qualitäten daheim ließ und über die Brücke des Heiligen Geistes hereinkam in das Chromosomenmaterial und in die Moleküle der Jungfrau Maria, was hat er dort oben als Letztes gesagt? Und der Schreiber des Hebräerbriefes ist so kühn, dass er es andeutet nach einem Wort der Heiligen Schrift. Darum, als er in den Kosmos kommt, in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das ist nun ein Wort, da könnten wir stocken und zweifeln. Opfer für die Sünden, Brandopfer, Speisopfer hat Gott nicht gewollt. Und da kommen manche Brüder und sagen, dieses ganze Gesetz ist einzig und allein eine Erfindung der Engel. Jahwe, der Herr, Jehova, habe damit ganz und gar nichts zu tun. Sie übertreiben die Stellen ein wenig, wo davon gesprochen steht, dass die Engel mitgewirkt haben, dass die Engel dieses Gesetz erlassen haben, dass sie an der Verfassung des Gesetzes beteiligt waren. Aber das darf man nicht überziehen. Es gibt hunderte von Stellen, die in aller Klarheit sagen, dass es der Wille Jehovas war, dass dieses Gesetz in Israel gehalten werde. Und sonderlich hinsichtlich der Opfer, der vorbildlichen Opfer für den Tod Jesu, ist es der erklärte Wille Gottes, dass dieses geschah. Da haben wir wieder einmal einen der berühmten Widersprüche in der Heiligen Schrift. Hat nun Gott diese Opfer gewollt oder nicht? Hier steht, er hat sie nicht gewollt. Doch, er hat sie gewollt. Auf der Ebene seines Ratschlusses, nach dem Ratschluss seines Willens, wo auch Engel beteiligt sind, hat er sie gewollt, ausdrücklich gewollt. Das ist die Außenseite der Buchrolle. Aber wir wollen bedenken, was da wirklich steht. Wir müssen Gottes Wort immer ganz genau lesen. Wir müssen es gleichsam mit der Lupe lesen. Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Nach der Weise seines wohlgefälligen Willens, nach dem Liebeswillen seines Herzens, hat er diese Opfer tatsächlich nicht gewollt. Diesem Vorsatz Gottes, diesem Vorsatz der Äonen, diesem wohlgefälligen Liebeswillen Gottes konnte nur einer entsprechen. Jesus, der Messias, der Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hatte, das Lamm Gottes, das im Zentrum seiner Gedanken, im Brennpunkt seiner Planungen stand und steht. Verstehen wir, wir haben es hier mit zwei Willensarten und Willensentschlüssen Gottes zu tun. Aber wir tragen keinen Dualismus in Gott hinein. Gott ist einer. Aber dem wohlgefälligen Willen seines Herzens konnten die Opfer des Gesetzes, die immer wiederholt werden mussten, nicht entsprechen, weil sie letztlich keine Sünde beseitigen konnten. Sie konnten nur Sünde bedecken unter der Nachsicht Gottes. Verstehen wir dieses? Da haben wir die Außenrolle, der Ratschluss seines Willens. Dort sind die Opfer gewollt. Dort entspricht das Gesetz klar dem Willen Jehovas. Und wir haben die Innenschrift in dieser Rolle. Nach dem wohlgefälligen Willen Gottes sind diese Opfer nicht gewollt. Deshalb heißt es, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, so sagt der Messias, so sagt der Christus. Noch einmal Vers 8, in dem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Das heißt, um deinen wohlgefälligen Liebeswillen zu tun, um den Vorsatz deines Herzens zu erfüllen. Und das hat er ja dann am Kreuz gesagt. Es ist vollbracht. Der Erlösungswille Gottes ist durchgeführt. Er nimmt das erste weg, auf das er das zweite aufrichte. Und nun der mittelste Vers des Hebräerbriefes. Durch diesen Willen sind wir geheiligt. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch diesen Willen. Durch welchen Willen? Nicht durch den Ratschlusswillen Gottes, der sich im Gesetz äußert, in der Schöpfung, in der Weltgeschichte, in den Gerichten, sondern durch den wohlgefälligen Willen seines Herzens, durch den Liebeswillen Gottes, den Gott in seinen Vorsätzen vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus gefasst hat. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Christi. Also in der Buchrolle steht von mir geschrieben, der geheime Text, der nicht allen offenbar ist, das Geheimnis seines Willens, das verschlossen ist nach 1. Korinther 2, das sich nur dem öffnet, der den Geist dessen hat, der diesen Liebeswillen in seinem Wort niedergelegt hat. Und nun Offenbarung 5, wo wir diese Buchrolle wiederfinden werden. Ich hoffe ja, dass der Geist Gottes uns die Zusammenhänge der drei Abschnitte und Textstellen offenbart, die wir in diesem Vormittag verknüpfen wollen. Offenbarung 5, Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, das heißt des Vaters, eine Buchrolle, beschrieben innen und außen und mit 7 Siegeln versiegelt. Wir haben also jetzt nicht mehr 2 Briefe, einen offenen und einen versiegelten in einem Tonkrug, sondern wir haben beides zusammengefasst, wie ich schon andeutete, in einer Buchrolle, eine verborgene, geheime, innere Schrift, eine Rolle, die versiegelt ist mit 7 Siegeln, damit diese innere Schrift nicht offenbar würde und die aber auch außen beschrieben ist. Und die äußere Schrift kann von jedem gelesen werden. Noch einmal, die äußere Schrift, der Ratschluss seines Willens, die innere Beschriftung, der geheime Liebeswille Gottes, der Vorsatz seines Herzens, sein wohlgefälliger Wille. Vers 2-3. Und ich sah einen starken Engel, der mit mächtiger Stimme ausrief: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu brechen? Das musste man ja machen in der alten Zeit, wenn man eine Buchrolle auffalten wollte, musste man sie erst zuvor diese Siegel aufbrechen, damit das überhaupt möglich war. Sie kennen ja vielleicht alle solche Bilder aus einer Synagoge, auch im Religionsunterricht bringen wir das ja den Kindern nahe, und gelegentlich einmal habe ich mit Kindern schon eine solche Buchrolle gebastelt, mit 2 Papprollen und Makulaturpapier, und habe ihnen gezeigt, wie man so etwas im Judentum macht, wo dann die Rolle aufgerollt wird und wo der Rabbi oder der Melamed, der Lehrer, mit einem Silberstift die Passage liest, die dann gerade offenbar wird und die als Textstück aus der Rolle gezeigt wird. Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzuschauen. Das muss ja wirklich eine schreckliche Buchrolle sein, dass sie noch nicht einmal angeschaut werden kann. Und wenn es hier heißt, niemand im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, dann sind in Übereinstimmung mit Philipper 2 alle Wesen des Weltenalls gemeint und angesprochen. Denn auch dort ist davon geredet, dass die Himmelswesen und die irdischen, die Erdenbewohner und diejenigen unter der Erde in den Tiefen einstmals ihre Knie beugen werden und dass sie zur Ehre und Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen werden: Allherr ist Jesus der Messias. Alle Bewohner des Weltenalls, niemand ist würdig, niemand ist passend, niemand kann es ertragen, diese Buchrolle zu öffnen. Ja, sie können es noch nicht einmal anblicken, noch nicht einmal die Engel, die ja in einer engen Beziehung zur Schöpfung stehen, zur Erhaltung der Schöpfung, aber auch zu den Katastrophen in der Schöpfung. Es gibt Engel des Sturmes, Engel des Feuers, die uns in der Offenbarung genannt werden und die in einer engen Beziehung stehen zu den Gerichten Gottes, die sie durchführen. Noch nicht einmal sie sind in der Lage, diese Buchrolle anzuschauen. Denn es geht bei dieser Buchrolle, sonderlich bei ihren Siegeln, um die endzeitlichen Gerichte. Da möchte ich einmal in aller Kürze darauf hinweisen, dass die 7 Schalengerichte in der Offenbarung, aber auch die 7 Posaunengerichte, allesamt schon angedeutet und verborgen sind in den 7 Siegeln dieser Buchrolle. Jedes Mal, wenn eines dieser Siegel gebrochen wird, damit die Buchrolle geöffnet werden kann, ereignen sich furchtbare, schreckliche Gerichte, die diesen Planeten Erde in der letzten Zeit betreffen werden. Das beginnt in unserer Zeit, aber es wird immer gewaltiger und immer schrecklicher werden. Es wird so schrecklich werden nach Matthäus 24, Vers 21 bis 22, dass wenn der Herr die Zeit nicht verkürzen würde, dass dann keine Kreatur, kein Fleisch, nichts Erschaffenes in das Reich des Messias hinübergerettet werden könnte. Dass dann dieser blaue Planet vollständig zu einer Trümmerwüste und zu einer Todesöde würde. Wenn der Herr nicht die Zeit verkürzen würde. Diese Siegelgerichte werden schrecklich sein. Und wer nicht tief gegründet ist im Worte Gottes, im prophetischen Wort und im Heilsplan Gottes, und wer nicht fest vertraut auf das Wesen des lebendigen Gottes in Christo Jesu, der wird irre werden in den Gerichten, die da kommen werden. Er wird an diesem Gott zweifeln und verzweifeln, so wie es der Dichter eingangs in seinem Gedicht getan hat, von dem Baum, den Luther pflanzt. Da helfen uns fromme Gefühle nicht mehr weiter. Da hilft uns ein pauschaler Pietismus und irgendwelche Erfahrungsfrömmigkeit nicht mehr hindurch. Da müssen wir wirklich tief gegründet sein, und das wollen wir uns doch schenken lassen. Und dazu sollen auch solche Stunden dienen, dass wir hineingeführt werden in den Heilsplan Gottes, dass wir nicht den Ratschluss seiner Gerichte allein schauen, sondern jenen wunderbaren Liebesvorsatz, den er vor Grundlegung der Welt in seinem Christus, dem Lamme Gottes, gefasst hat. Wir sollten nicht solche sein, die wie Hiskia sprechen, dem die babylonische Gefangenschaft mit all ihren Schrecken verkündigt worden ist von dem lebendigen Gott und der dann nur eines zu sagen weiß. Ja, Gott, ich akzeptiere das, aber schenke es mir, dass es wenigstens nicht in meinen Lebenstagen passiert. Jesajas 39, Vers 8. Und das sind ja auch die Gebete vieler Frommen, wenn dann solche Dinge kommen wie der Golfkrieg, und solche Schrecken und Ängste über uns hereinbrechen, dass es ihnen nur um ihre Haut geht, dass es ihnen nur darum geht, dass es nicht in ihrem Leben passiert, dass sie noch einigermaßen glimpflich und unversehrt bis zu ihrem Tode kommen, weil sie nämlich die Hoffnung der Entrückung und der Verwandlung der Gemeinde und der Wiederherstellung Israels und der Nationen durch die Gerichte hindurch überhaupt nicht sehen. Wir lesen weiter in Offenbarung 5. Niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzuschauen. Vers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzuschauen. Das ist ja paradox. Eigentlich hätte Johannes doch lachen müssen. Er hätte sich doch freuen müssen, dass sich keiner findet, der diese schrecklichen Siegelgerichte eröffnet. Denn die Siegel brechen heißt, die endzeitlichen Siegelgerichte, Posaunengerichte und Schalengerichte eröffnen. Die Hunde loszulassen, die Höllenhunde, den Sturm, die Wellen, die Katastrophe. Er weint. Wieso kann er weinen? Das kann nur der Prophet, weil er Gottes Ziele schaut, die mit diesen Gerichten verbunden sind. Und weil er in aller Klarheit des Geistes weiß, es gibt nur einen Weg zur Erreichung der Liebesziele Gottes, zur Herbeiführung des Reiches des Messias und zur Vollendung und Versöhnung des Ganzen als der Weg durch die allerschärfsten und strengsten Gerichte hindurch. Denn die Gerichte Gottes sind die Wegbereiter seiner Liebe und seines Erbarmens. Alle Gerichte Gottes haben einen tiefen heilspädagogischen Sinn. Das gilt dem Volke Israel und das gilt auch den Nationen und alle lebenden Wesen des Weltenalls. Deshalb heißt es einmal im Blick auf Israel, ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht. Und hernach, ich will mich dir verloben in Güte und Barmherzigkeit. Nur deshalb kann der Prophet weinen. Ich möchte weiterlesen. Und einer von den Ältesten, es sind jene unsichtbaren Priesterältesten des himmlischen Tempels. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, schluchze nicht. Siehe, es hat gesiegt der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, die Buchrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und hier wird uns nun Jesus Christus vorgestellt als der Löwe aus dem Stamme Juda. Er hat überwunden. Er ist der Sieger. Er ist in der Lage, als dieser Löwe aus Juda die Buchrolle zu öffnen und zuvor die sieben Siegel des Gerichtes zu brechen. Eigenartig, wäre das nicht eher ein Amt für die Cherubim und Seraphim, für jene blitzhaften Feuerwesen Gottes, die die Gerichte und Katastrophen anordnen und durchführen, die Täter seines Willens, die Sturmwind und Feuerflamme sind bei der Übermittlung des Willens Gottes? Wieso ausgerechnet Jesus, der liebe Heiland, der diese Dinge vollziehen soll und muss und kann und darf, wieso ist er würdig? Wir werden vielleicht an diesem Morgen auch ein etwas anderes Christusbild bekommen. Ich weiß, bei vielen Geschwistern hängt noch das Bild herum von Jesus als dem sanften Hirten mit den langen Haaren, der dort inmitten seiner Schafe sitzt. Nun ja, es wäre besser, wir würden solche Bilder nicht aufhängen und würden uns ein Muster gesunder Worte und ein Bild des Wortes Gottes vor unseren Geist stellen und vor unser Herz. Denn der Herr ist nicht nur in dieser Weise erschienen, er ist auch der Löwe aus Juda, der König, der mächtige Siegesheld. Und Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen oder einen Widder stehen, wie geschlachtet. Ein Lamm, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Jesus Christus ist also der Löwe aus Juda und er ist zugleich der Widder Gottes, das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist. Ich möchte hier ganz kurz darauf hinweisen, dass auch der Satan in einer Karikatur Jesu Christi als der Löwe erscheint. 1. Petrus 5, Vers 8. Er geht umher als ein brüllender Löwe, das heißt als der König der Finsternis und nicht des Lichtes, und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Und dass auch der Satan und sein Bevollmächtigter, der Antichrist, einmal in der Weise eines Lammes erscheinen wird. Offenbarung 13, Vers 11. Dort, wo uns gesagt wird, dass das Tier Hörner hat, wie ein Lamm. Wie ein Lamm. So eine täuschende Ähnlichkeit gewissermaßen mit der Vollmacht Jesu Christi, weil ja auch er Zeichen und Wunder vollbringen wird. Allerdings in der Kraft Satans. Und wenn man diese eine Stelle weglässt, dann sind es 26 Stellen im Buche der Offenbarung, die von Jesus Christus als dem Lamme Gottes reden. Und 26 ist ja die Zahl des hochheiligen Namens Yahweh oder Jehova. Ja, er ist das Lamm Gottes, er der Ewige, er der Jehova, er der Seiende, in dem der Name des Vaters ist. Aber er ist nicht nur das leidende Lamm, das das Blut vergossen hat zur Versöhnung der Sünden einer ganzen Welt, sondern er ist auch der siegreiche König, der Löwe aus Juda, der mächtige Sieger Gottes, der einmal in kommenden Weltzeiten alles zur Vollendung führen wird und als König des Friedens regieren wird. Es sind also zwei Seiten der Messiasherrschaft, die hier gezeigt werden. In wunderbarer Weise versinnbildlichen das die beiden Männer des Hohen Rates, die bei der Beerdigung des Herrn Jesus Christus eine bedeutende Rolle gespielt haben und die teuren Spezereien und Gewürze zur Verfügung gestellt haben. Einer auch sein eigenes neues Grab, das sich in seinem Garten befand. Es sind Nikodemus und Arimathia. Nikodemus heißt zu Deutsch, wenn man den Namen als hebräischen Namen fasst, unschuldiges Blut. Und Josef von Arimathia, Arimathia bedeutet, der Löwe stirbt. Da haben wir beides. Da haben wir das Lamm, unschuldiges Blut, und da haben wir den Löwen, der gestorben ist, den mächtigen König. Und wenn wir das beides zusammenschauen, Lamm und Löwe, diese beiden Seiten der Messianität Jesu, dann können wir sagen, der größte Gehorsam eines Gehorsams bis in den Tod, ja, bis zum Tode am Fluchholz des Kreuzes, berechtigt allein zur größten Machtfülle, die Gott zu verleihen hat. Nur weil er das Lamm war, konnte er der König werden, der König über das ganze Weltenall, der König Gottes. Woher kommt nun dieser Name Löwe aus Juda? Wir möchten doch einmal hineinschauen in die erste Stelle, die das bringt, aus dem Segensspruch Jakobs, den dieser Mann, dieser greise Vater Israels bei seinem Tode über die Stämme gesprochen hat. In einer unerhörten prophetischen und geistigen Klarheit. Und wenn wir uns etwas zu wünschen hätten, dann wäre es ein solcher Tod, wie ihn die Väter starben, die in einer wunderbaren Geistesschau noch einmal das Heilsgeschehen Gottes vor Augen hatten und ihre Söhne segneten. Und dann beugte er sich über die Spitze seines Stabes und starb und gab den Geist auf. Wie elend müssen heute manche Glaubende sterben, dahin siechen. Aber es ist wunderbar, was er hier sagt. Wir lesen aus dem Segensspruch über Juda. 1. Mose 49, Vers 8. Dich, Juda, dich werden deine Brüder segnen. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist also der Herr unter den Stämmen. Es ist ja der Königsstamm, aus dem auch David kam. Juda ist wie ein junger Löwe. Vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Ein Ausleger des Alten Testamentes, Goldstein, Goldberg, der die fünf Bücher Mose ausgelegt hat, unter dem Titel Die Wirklichkeit der Hebräer, der sagt, was hat der Löwe hier im Maul? Der Löwe aus Juda. Er hat ja Raub in seinem Maul. Vom Raube bist du emporgestiegen. Es ist nichts anderes, als dass den Elohim und Göttern der Finsternis entrissene Territorium Gottes, Land Israel, Land und Brückenkopf der Offenbarung für Jahwe, den Gott und Heiligen Israels. Das ist das, was den feindlichen Mächten entrissen worden ist durch den Löwen aus Juda, die Offenbarungsstätte. Und deshalb wird der Herr auch dieses Land niemandem lassen, denn es ist nicht das Land Israels, schon gar nicht das Land der Araber, sondern es ist das Land Jehovas, das ihm gehört, das heilige Territorium. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, Nun heißt es wörtlich, bis er, Shiloh, kommt. Der Ruhebringende oder der Friedeschaffende. Und das ist niemand anders als der Messias. Der Prophet in der Gleichheit Mose. Deshalb hat Shiloh, der Friedeschaffende, den Zahlwert 345. Und das ist derselbe Zahlwert, den auch der Name Moses hat. Und der Ausdruck, bis er, Shiloh, kommt, hat den Zahlwert 358, wie das Wort Hamashiach, der Messias. Shiloh ist der Messias. Und bis er kommt, wird die Königsherrschaft von Juda nicht genommen. Und ihm, Shiloh, dem Friedensfürsten, werden die Völker gehorchen. Da haben wir den Löwen aus Juda, den König. Aber nun kommt auch der Hinweis auf das Lamm. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Und da sehen wir Jesus, der als der König des Friedens auf dem Esel in Jerusalem eingezogen ist, nach der Verheißung der heiligen Schriften, und der an den Weinstock Juda, der im Weinberge Israels wächst, gleichsam das Eselsfüllen und den Esel der messianischen Herrschaft angebunden hat. Denn dieser Esel ist das Zeichen der Messiasherrschaft. Und dann der Hinweis auf das Lamm. Er hat bei seinem Einzug in Jerusalem gleichsam sein Eselsfüllen an den Weinstock gebunden und an die Edelrebe, das heißt an die Edlen, an die Glaubenden aus Israel und aus Juda, das Junge seiner Eselin. Und was geschah dann? Er wäscht im Weine sein Kleid und im Blute der roten Trauben sein Gewand. Und sein Gewand, das ist sein Leib. Ein Hinweis auf sein vergossenes Blut. Schon im Spruch des Urvaters Jakob bei seinem Tod. In welcher geistigen Klarheit standen schon diese Männer, sodass hier im Alten Testament schon beides erscheint. Jesus, der Messias, als das Lamm. Jesus, der Messias, als der Löwe. Erst die Apostel wussten, was ihnen dann nach Pfingsten geoffenbart worden ist. Leiden des Messias zuvor und was dann noch bleibt an Herrlichkeitsoffenbarung und Prophezeiung, das geschieht hernach. Zuerst ist Jesus das Lamm, danach ist Jesus der Löwe und König in einer heiligen Personalunion. In Offenbarung 5 wird uns das Lamm vorgestellt in einer ganz besonderen Weise. Und ich möchte das jetzt noch einmal lesen. Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, einen Widder, ein männliches Lamm, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte. Hörner sind ein Zeichen der Vollmacht. Auch dieses Lamm hat eine heilige Vollmacht, eine vollkommene Vollmacht, deshalb sieben Hörner. Und das sieben Augen hatte. Eine absolute, vollkommene Allwissenheit. Welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganzen Erde. Und da müssen wir natürlich hinzusagen, es gibt nur einen Geist Gottes. Allerdings einen Geist Gottes, der im Spektrum aufgefächert wird als der Geist des Herrn, als der Geist des Rates und des Verstandes, als der Geist der Weisheit und der Kraft, so wie wir es in Jesajas 11 lesen, in dieser siebenfältigen Auffaltung und Auffächerung des Heiligen Geistes im Prisma unserer Persönlichkeit, so wie das eine Licht im Prisma in die siebenfältige Farbenfülle des Regenbogens aufgebrochen und aufgefächert wird. Der eine Geist Gottes, der sich in siebenfältiger Weise offenbart und deshalb die sieben Geister, die vor dem Throne Gottes sind. Die absolute Geistesfülle dieses Lammes Gottes. Und nun Vers 7 bis 10. Und das Lamm kam und nahm die Buchrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, aus der rechten Hand des Vaters. Und als es die Buchrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen, das sind die Cherubim, und die 24 Priesterältesten nieder vor dem Lamme. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerks, welches die Gebete der Heiligen sind. Die Gebete der Heiligen, die auch beteiligt sind an der Weltregierung und Weltgestaltung Gottes, die durch Gerichte die Welt hindurchführt zum Ziel der Liebe. Und sie singen ein neues Lied. Du allein bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden als Könige über die Erde herrschen. Da müssen wir uns freilich die Frage stellen, wieso ist ausgerechnet das Lamm würdig, fähig, passend und ausreichend zur Eröffnung jener schrecklichen endzeitlichen Gerichte? Warum darf ausgerechnet das Lamm Gottes, der Heiland, der sein Blut verströmen ließ für die Sünden der Welt und zur Erlösung der Welt, warum darf ausgerechnet er die Siegel brechen und die Buchrolle öffnen? Es wird uns hier, und das wurde oft übersehen, die Begründung gegeben. Du bist würdig. Du, Atta, der Erste, der Letzte und der Lebendige, wie es uns die drei hebräischen Buchstaben jenes wunderbaren Gottesnamens Du verkündigen. Atta, Du. Du, der Erste und Letzte und Lebendige, du bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden, denn du bist das Lamm. Ich möchte es so sagen, nur das geschlachtete Lamm Gottes, nur Jesus, der durch sein Blut das ganze All mit seinem Gott und Vater versöhnt hat, so wie es uns Kolosser 1 sagt. Er ist in der Lage, die Garantie zu übernehmen, dass jene schrecklichen Gerichte wirklich nur den Liebeszielen Gottes dienen. Und dass sie so bemessen sind und abgewogen sind und so programmiert sind von dem lebendigen Gott, dass sie letztlich zum Guten aller Geschöpfe dienen, in der großen Wiedererstattung am Ende der Zeiten. Und dass alle jene Katastrophen des Endes einen heilspädagogischen, heimsuchenden Sinn Gottes tragen, in sich bergen. Er kann die Garantie übernehmen. Das kann kein Engel. Das kann kein Engelfürst. Und sei er noch so gewaltig, nicht Michael und nicht Gabriel, die vor dem Throne und Angesichte Gottes stehen. Das kann kein Cherub mit seinen vier Angesichtern, das kann allein der Sohn Gottes als das Lamm, weil er einen so teuren und hohen Preis bezahlt hat durch sein Blut zum Loskauf aller und zur Erlösung aller. Denn er hat ja alle Gerichte an sich selbst erfahren. Am Kreuz auf Golgatha, am Fluchholz, wurde er als die Schlange am Pfahl von Gott gerichtet. Wurde er verantwortlich gemacht vom Vater für alles Böse, das es im Weltenall jemals gegeben hat, das es gibt und geben wird. Er wurde gerichtet und trug deshalb alle Gerichte, auch die Gerichte des Feuersees. Er ist nicht nur den Tod eines Menschen gestorben. Viele Menschen haben solcherlei Tod erlitten. Aber Tausende wurden im Jahre 70 an Kreuzen rings um Jerusalem von den Römern angenagelt, sodass die Wälder Jerusalems kaum ausreichten für das Holz der Kreuze. Nein, er hat das absolute Gericht Gottes ertragen, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, abgeschnitten von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Lebens, seines Lichtes, seines Geistes, so dass er ausrufen musste: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In jener schrecklichen, einmaligen, unüberbietbaren Erfahrungen des totalen Gerichtes in der Stunde der Vollmacht der Finsternis. Weil er alle Gerichte an sich selbst erlitten hat, kann er es verantworten, dass jene endzeitlichen Gerichte kommen. Er bricht die Siegel, er ist würdig, er hat den Kaufpreis hingelegt für den Sinn dieser Gerichte. Er kann die Buchrolle eröffnen und nun ist nicht mehr nur das sichtbar, was außen auf der Buchrolle steht, von den Gerichten Gottes und vom Ratschluss Gottes, sondern nun wird auch das sichtbar, was in der Buchrolle steht. Und das würdet ihr gerne wissen, das würden wir gerne wissen. Ich darf so kühn sein und darf das einmal vorlesen, was in der Buchrolle steht, in einer Schlussfolgerung aufgrund des Wortes Gottes. Aber ich möchte zuvor noch etwas anderes sagen. Offenbarung 8, Vers 1. Haben Sie noch ein wenig Geduld. Wir sind gleich am Ende. Das Lamm bricht ja dann alle sieben Siegel. Was aber steht geschrieben, als es das siebente Siegel öffnete, das zugleich dann die sieben Posaunen des Zornes erschallen lässt und letztlich auch die sieben Schalen des Zornes hervorbringt. Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Was ist das für ein Wort? Ein absolutes Schweigen, wie es uns schon gestern begegnet ist, als Jesus den Sturm stillte und die Wellen bannte und als eine absolute Stille wurde. Es ist jenes Schweigen, das auf Erden niemals nachvollziehbar ist, das Schweigen aus dem Geiste Gottes heraus, der Ton eines verschwebenden Schweigens, wie es Martin Buber übersetzt hat. Der Prophet Elias war einmal in einer ganz, ganz tiefen Not hinsichtlich der Problematik der Heilswege Gottes, hinsichtlich des heiligen Rätsels Israels. Da hatte er die Baalspriester auf dem Karmel eigenhändig geschlachtet. Und dann gewinnt die Königin Isebel mit ihrem Götzendienst wieder die Übermacht und er flieht in die Wüste. Er liegt dort unter dem Ginsterstrauch und er sagt: Es ist genug, Gott. Mein Prophetentum ist zu nichts wert. Jetzt nimm meine Seele von mir. Ich bin es leid, ich möchte nicht mehr, ich mag nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Lass mich sterben. Da bekommt er von dem Engel die Speise Gottes. Und der Engel weist ihn zum Horeb. Und er läuft in der Kraft dieser Speise des Engels 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Gottes, bis er zu jener Höhle der Offenbarung stand, kommt, in der einst Mose gestanden hat, als Jahwe, als Jehova an ihm vorüberging und seine wunderbaren Würdenamen vor ihm ausrief. Es ist diese Höhle der Offenbarung. Dort steht Elias und wartet auf die Lösung des Rätsels Israels und auf die Lösung der Gerichte. Er war ja ein Gerichtsprophet und er kannte die Gerichte gut, aus eigenem Erleben. Ja, er war ein Werkzeug des Gerichtes. Da kommt vor seinen Augen ein Sturmwind. Ein Sturmwind, der die Bäume abknickt und der die Felsen zerreißt. Aber er muss entdecken, im Sturmwind ist Gott nicht. Dann erlebt er ein gewaltiges Erdbeben, das die Felsen zerreißt. Aber er erlebt, dass Gott auch im Erdbeben nicht ist. dann braust vor seinen Augen eine Feuerwand vorüber. Das kennt er gut, Sturm, Erdbeben, Feuer, Zeichen der Gerichte Gottes. Aber Gott ist nicht im Feuer. Aber wir müssen eines sagen, Sturmwind, Erdbeben, Feuer sind Wegbereiter der Offenbarung Gottes. Sie gehen vor ihm einher, so wie die Gerichte Wegbereiter seines Lebenswillens sind. Und den wohlgefälligen Willen Gottes vorbereiten helfen. Und dann hört er auf einmal diesen Ton eines verschwebenden Schweigens, diese absolute Gottesstille. Und da weiß er, es ist der Herr. Der fällt nieder auf sein Angesicht und betet Gott an. Und das ist für ihn die Lösung. Nun weiß er es, wozu die Gerichte dienen. Nun weiß er es, Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Nun weiß er es, Erdbeben, Feuer und Sturmwind, die elementaren Gerichte Gottes sind Wegbereiter seiner Liebe, jener Offenbarung am Ende der Zeiten, im Ton des verschwebenden Schweigens. Da war eine große Stille und das ist ihm Antwort genug, Offenbarung genug. Er überschaut nun den ganzen Weg Israels bis dorthin, wie es Paulus gesagt hat, dass einmal ganz Israel errettet werden wird und dass ihre Annahme nichts anderes sein wird als geradezu Leben aus den Toten. Und das wird hier erinnert, in Erinnerung gebracht. Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Nun schauen wir in das Innere der Rolle, wollen etwas wissen von dem tiefen Sinn und Zweck der Gerichte Gottes, die in den Siegeln eröffnet werden und die auf der Außenhaut der Rolle geschrieben sind. Wir lesen noch einmal in Offenbarung 5 von Vers 9 an. Und sie, die himmlischen Wesen, singen ein neues Lied. Du allein bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden, denn du bist das Lamm. Und du hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Auch wir dürfen solche Erstlinge sein, die für den Gott und Vater Jesu Christi durch sein Blut erkauft worden sind und die Könige und Priester sind, unserem Gott und Vater, berufen in kommenden Weltzeiten nicht nur über die Erde zu herrschen, sondern auch Engel zu richten und mit Jesus Christus alle Gottesverheißungen durchzuführen. Und nun lese ich weiter in Vers 13 und folgende. Vielleicht noch einmal schon von Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in die Weltzeiten der Weltzeiten. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen, ja, so sei es. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Bin immer glücklich, dass das hier steht. Die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen, ja, so sei es. Auch wenn es ungezählte Gläubige gibt, die da sagen: Nein, so sei es nicht. Das kannst du nicht machen, Gott, dass einmal alle Geschöpfe im Himmel, auf Erden, unter der Erde, in allen Tiefen, selbst im Abgrund und im Meere sprechen werden, die Segnung sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Und dass sie Gott verherrlichen werden und aus tiefstem Herzen bekennen werden, Allherr ist Jesus, der Messias, dass sie einstimmen werden in das Lob und die Anbetung der Erstlinge der Gemeinde. Das ist das Ziel. Das ist im Inneren der Rolle geschrieben. Das Innere der Rolle, das noch vielen verhüllt ist. Uns aber ist es geoffenbart durch Gottes Geist. Das dürfen wir in aller Demut sagen, weil das Lamm selbst diese Rolle geöffnet hat. Und so darf Johannes, der geweint hat, der geschluchzt hat, weil die Rolle nicht eröffnet wurde, nun hineinschauen in den tiefen Sinn, in das Ziel und in das Ende der Gerichte Gottes. Ich möchte schließen mit einem Wort des Apostels Jakobus. Aus Jakobus 5, Vers 11. Wo er von den Leiden Hiobs und den Leiden der Propheten gesprochen hat. Siehe, wir preisen die